Sehr geehrte Bäcker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Das Magazin. Und diesmal geht es vor allem um das Videospielgeschäft, um das Wirtschaften mit Studios und Marken, um Erfolg und Misserfolg. Wir lernen, was es kostet, einen Mehrspieler-Dauerbrenner nach China zu exportieren. Wir freuen uns mit Team Ninja und wir leiden mit Telltale Games. Wir erfahren, woran Ubisofts neues Berlin-Studio ab Anfang nächsten Jahres arbeiten wird und welcher Publisher uns aktuell ein wenig Sorgen macht. Dazu gibt es einen kurzen Statusbericht nach dem Motto im Rundfunkstaatsvertrag nichts Neues. Los geht es aber mit einem Thema, das die letzten zwei Wochen nicht nur in den Spielemedien dominierte, sondern das es sogar bis in die allgemeine Presse schaffte. Massive Kritik an Lootboxen in Star Wars Battlefront 2. In den vergangenen Tagen wurde derart heftige Kritik am Lootbox-Progressions- und Microtransaction-System von Star Wars Battlefront 2 geübt, dass Publisher EA mittlerweile den Microtransaction-Store aus dem Spiel entfernte. Doch der Reihe nach, seinen Anfang nahm die Sache bereits Anfang Oktober in der Beta-Phase des Spiels, in der viele User bemängelten, wie man im Spiel neue Items und Perks freischaltet. Nahezu die komplette Progression im Mehrspieler basiert auf Karten, sogenannten Star-Cards, und die gibt es ausschließlich in Lootboxen, also freispielbaren und kaufbaren Zufallspacks. Vielen Usern machte das keinen Spaß und schlimmer noch, viele dieser Karten verschafften Spieler einen handfesten Vorteil im Multiplayer. Wer also viel Geld für Kartenpacks in die Hand nimmt, der kämpft besser als ein Spieler, der sich langsam neue Lootboxen erspielt. Das sei Pay to Win, so der Vorwurf. Immerhin, nach dem Ende der Beta-Phase versprach EA DICE Änderungen vorzunehmen, etwa die mächtigsten Upgrade-Stufen der Sternenkarten nur noch durch Ingame-Erfolge freischaltbar zu machen. Und EA gab das vage Versprechen ab, das Balancing für alle Spielertypen fair zu halten und weiterhin auf Feedback zu hören. Erscheinen sollte das Spiel am 17. November, EA Access-Mitglieder durften aber schon ab dem 9. November Probe spielen, Käufer der teuren Premium-Versionen bekamen ebenfalls Early Access-Zugang. Deshalb wurde bereits am 12. November eine Lawine losgetreten, und zwar vom Reddit-User MBM Maverick, der in einem empörten Post mit dem Titel »Ernsthaft? Ich habe $80 gezahlt, um Vader gesperrt zu haben«, kritisiert, dass der Heldencharakter Darth Vader in der Vollversion des Spiels erst mit Credits freigeschaltet werden muss. Helden können einmalig als besonders starke Figuren im Mehrspieler genutzt werden, sobald man genügend Punkte dafür erspielt hat, oder man spielt sie in einem bestimmten Helden versus Bösewichte-Modus. Darth Vader ist einer dieser Helden und zum Early Access Launch von Battlefront kostete seine Freischaltung so viele Credits, dass man dafür 30 bis 40 Stunden grinden musste, um ihn freizuschalten. Ihn und nichts anderes während dieser Zeit. Das war für MBM Maverick zu viel. Er bezeichnete das als widerlich, EA sei hier zu weit gegangen. Diese Kritik allein war es aber nicht, die letztendlich zum Shitstorm führte. Es war die Antwort des EA Community Teams. Ich verlese sie mal in voller Länge. Zitat. Die Absicht ist es, Spielern ein Gefühl von Stolz und Leistung beim Freischalten verschiedener Helden zu vermitteln. Was die Kosten angeht, haben wir die Grundwerte basierend auf Daten aus der Open Beta und basierend auf Änderungen an den Herausforderungsbelohnungen festgelegt. Unter anderem schauen wir dabei die durchschnittlichen Pro-Spieler-Credit-Verdienstraten auf täglicher Basis an und wir werden konstant Anpassungen machen, um sicherzustellen, dass Spieler Herausforderungen haben, die ansprechend, lohnend und natürlich durch Gameplay erreichbar sind. Wir schätzen dieses direkte Feedback und die Leidenschaft, welche die Community in den diversen Reddit-Beiträgen, in Foren und in diversen Social-Media-Outlets an den Tag legen. Unser Team wird weiterhin Änderungen machen, das Community-Feedback im Auge behalten und jedermann so oft und bald wie möglich informieren, wie es uns möglich ist. Zitat Ende. Eine klassische Nicht-Antwort ist das. Sie sagt wenig, sie geht nicht direkt auf das Problem ein und sie verspricht sehr vage Konsequenzen. Und die Community strafte diese Antwort ab. Rasch wurde diese Antwort zum am niedrigsten bewerteten Kommentar auf Reddit. Aktuell kommt er auf 674.000 Minuspunkte. Zum Vergleich, Platz 2 in der Reddit-Geschichte ist ein User, der konkret nach Minuspunkten fragte und 24.000 davon bekam. Diese krasse Negativreaktion der Community schlug Wellen. Dass EA den Negativrekord auf Reddit mit riesigem Abstand brach, das löste eine Welle von Spott und Häme aus. EA war tagelang auf der Startseite von Reddit zu sehen, eingebaut in lustige GIFs oder in Form weiterer Aufregerposts. Und auf Twitter begann User Disney, den Besitzer der Star Wars Lizenz, auf die Sache aufmerksam zu machen. EA reagierte. Schnell. In einem Newspost auf der Website des Spiels erklärte John Vasilich, Executive Producer bei DICE, am 13. November, also nur einem Tag nach dem Online-Aufschrei, dass man die Kosten der Helden um 75% reduziert habe und dass die Änderung sofort live gehen würde. Außerdem würde man beständig daran arbeiten, das Spiel für die User besser zu machen. Für Mittwoch, den 15. November, versprach er ein Reddit AMA, eine Art Online-Fragestunde, mit dem Entwicklerteam. Die fand auch statt, gab einige Erkenntnisse, aber deutlich wurde dabei auch, dass das Producer- und Designer-Team, das dabei Fragen beantwortete, sich spürbar an ein Skript hielt, eine vorgefertigte Message. In den Shownotes zur Folge auf www.gamespodcast.de verlinke ich ein Beispiel von Copy-Paste-Antwort, die unbefriedigend, vage und allgemein ausfällt und die von Producer Paul Caslin gleich zweimal gegeben wird, mit einer nahezu identischen Formulierung. Dass die Stimmung unter den Fans immer noch extrem negativ war, trotz EAs Krisen-PR, lag daran, dass die Community inzwischen einen ganz genauen Blick auf Battlefront 2 geworfen hat. Der YouTuber Boogie2988 stellte kurz vor EAs Reddit-Fragestunde etwa bei einem Livestream ernüchternd fest, dass man im Arcade-Modus des Spiels irgendwann keine Credits mehr verdienen konnte. Eine Anzeige klärte ihn auf, dass er 3 Stunden warten müsse, bis das wieder geht. Der Videoclip davon wurde über 1 Million Mal angesehen. Ich spiele mal seine Reaktion aus diesem Clip ein, die zeigt prima die Enttäuschung über diese Mechanik, die an Free-to-Play-Spiele erinnert.
More credits available in 3 hours. More credits available in 3 hours. We're sorry, you were enjoying arcade mode too much, so we have to stop giving you prizes. I'm sorry. Were you enjoying arcade mode? Because you have to wait 3 hours now to get more credits out of arcade mode. Are you fucking shitting me? Why? Why can't I just do arcade mode? Why can't I just play for fun and get...
In der Reddit-Fragestunde wird dann übrigens erklärt, diese Mechanik beuge Missbrauch vor, der sich auf den Mehrspieler niederschlagen könnte. Das ist eine ganz schön starke Aussage, wenn man bedenkt, dass EA kein Problem damit hat, Mikrotransaktionen ins Spiel einzubauen, mit denen man sich massig Lootcrates kaufen kann, die dann sehr wohl einen Einfluss auf den Mehrspieler haben. Und es wurde nicht besser. Andrew Rayner von Game Informer bemerkte, dass das Durchspielen der Kampagne nach der Freischaltpreissenkung für Heldencharaktere nur noch 5.000 statt 20.000 Credits einbringt. EAs Einlenken war also gar nicht so kundenfreundlich wie gedacht. Andere User holten den Rechenschieber raus und kalkulierten, wie viel Grind im Spiel steckt. Das Rechenbeispiel des Fanseitenautors Sören Kemper geht davon aus, dass ein Spieler bereits alle 324 im Spiel erhaltenen Starcards freigeschalten und auf Level 3 gebracht hat. Das Levelsystem bestimmt, wie effektiv die Boni dieser Karten ausfallen. Um nun alle Karten auf das Maximallevel 4 zu bringen, sind ca. 3111 Lootkisten nötig. Um die zu erhalten, müsste man den Mehrspieler für ca. 4528 Stunden spielen oder etwa $2,100 im Ingame-Store für Lootkisten ausgeben. Und weil solche Zahlen echt schwer fassbar sind, 4528 Stunden, das sind umgerechnet 6 Monate und 6 Tage. Netto Spielzeit. Star Wars Battlefront 2 ist freilich nicht das erste Vollpreisspiel, in dem sich Microtransactions und aus Free-to-Play-Spielen bekannte Progressionsbremsen sowie die populären Lootboxen verstecken. Aber EA hat hier den Bogen überspannt, das Spiel zu offensichtlich auf die sogenannten Player Recurring Investments ausgelegt. Die wiederkehrenden Spielerinvestitionen. Ich habe diesen Einkommensstrom schon in der letzten Folge vorgestellt und in der Branche ist er aktuell der heiße Scheiß. Die großen Spielehersteller setzen damit hunderte Millionen Dollar um. Und vorerst ist genau dieser Einkommensstrom in Star Wars Battlefront 2 versiegt. Am 17. November, also dem Release-Tag für alle Versionen und für Normalspieler ohne Abos, wurden die Microtransactions aus dem Spiel entfernt. Es gibt noch den Button, mehr Kristalle erhalten. Kristalle sind die Premium-Währung im Spiel. Doch drückt man ihn, landet man auf einer leeren Seite. Das Entwicklerteam erklärte, man habe die Spieler laut und deutlich verstanden und man sieht ein, dass sie Bedenken haben, dass die Mikrotransaktionen Spielern einen unfairen Vorteil verschaffen. Vorerst sind die also deaktiviert und alle Inhalte nur durch Gameplay freischaltbar. Das Team will nun weiter an der Optimierung und am Balancing der Systeme arbeiten. Die Möglichkeit, sich mittels Premium-Währung Lootboxen zu kaufen, soll aber wiederkehren. Na, was meint ihr dazu? Ist das ein ehrliches Bemühen oder wartet ihr hier lediglich das Ende des Shitstorms ab, um irgendwann wieder zur ursprünglichen Monetarisierungsstrategie zurückzukehren? Naja. Gleichzeitig änderte Electronic Arts übrigens auch beim Rennspiel Need for Speed Payback die Progression und machte das Spiel dadurch deutlich spielerfreundlicher. Durch die Bank wurden die Belohnungen für gewonnene Rennen und gemeisterte Events erhöht und der Grind entschärft. Zur Erinnerung, das Open-World-Rennspiel setzt ebenfalls auf Karten, und zwar als Basis für das Autotuning und auf Lootboxen, mit denen man an neue Karten kommt. Und natürlich kann man die mit Echtgeld kaufen. Es scheint, EA habe sicherheitshalber den Grind etwas entschärft, jetzt wo alle so aufmerksam sind. Und die Story zog noch weitere Kreise. Mainstream-Medien wie der Spiegel berichteten plötzlich über das Phänomen Lootboxen. Blizzard verteilte in einem Werbeclip für den Free-to-Play-Launch von StarCraft 2 Seitenhieber auf EA und der Börsenkurs von Electronic Arts, der litt messbar. Laut EA soll das Abstellen der Battlefront 2 Mikrotransaktionen allerdings keinen Einfluss auf die erwarteten Umsätze des Geschäftsjahres haben. Doch viel wichtiger, in mehreren Ländern ist die Causa Lootbox indes zum Politikum geworden. Man höre sich mal das an.
This game is a Star Wars themed online casino designed to lure kids into spending money. It's a trap. And this is something that we need to address to ensure that particularly kids who are underage, who are not psychologically and emotionally mature enough to be able to gamble, which is why gambling is prohibited under 21, are protected from being trapped into these cycles, which have compelled many folks to spend thousands of dollars in gaming fees online.
Ich übersetze mal. Zitat: Dieses Spiel ist ein Online-Casino mit Star Wars Anstrich, das gebaut wurde, um Kinder dazu zu verleiten, Geld auszugeben. Es ist eine Falle. Und es ist etwas, das wir angehen müssen, um sicherzugehen, dass besonders Minderjährige, die psychologisch und emotional nicht reif genug sind, um Glücksspiel zu betreiben, weshalb bei uns Glücksspiel unter 21 Jahren verboten ist, davor beschützt werden, in solchen Kreisläufen gefangen zu sein, die bereits viele Individuen dazu bewegten, Tausende von Dollars an Online-Gaming-Gebühren auszugeben. Zitat Ende. Das war Chris Lee, das ist ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses von Hawaii. In einer Pressekonferenz warnte er vor Spielen mit Lootbox-Systemen, nannte EAs Battlefront 2 konkret und kündigte an, mit anderen Bundesstaaten zusammen eine Legislatur voranzutreiben, die solche Spiele von Minderjährigen fernhält. Dann wäre noch der belgische Justizminister Coen Gaines, der öffentlich ein Verbot von Lootboxen in Spielen fordert. Die Glücksspielkommission des Landes prüft derweil noch, wie diese Spielmechanik einzustufen ist. Auch in Großbritannien und Australien wurden Politiker und Aufsichtsbehörden auf den Sachverhalt aufmerksam. Sind Lootboxen Glücksspiel? Wie geht man mit diesen Systemen um? Es scheint, als würden sich Politik und Behörden nun wirklich um diese Frage kümmern. Und es scheint, als könnte EAs gierige, plumpe Implementierung von Lootkisten in Battlefront 2 weitreichende Konsequenzen für die gesamte Branche haben. Noch ist freilich nichts passiert, aber aktuell stehen die Chancen auf die Regulierung solcher Praktiken besser als je zuvor. Ob diese Regulierung dann auch was bringen würde und ob sie nicht vielleicht auch anderen Spielen schaden könnte, die Lootboxen in wohldosierter Form einsetzen, auch das bleibt abzuwarten. So, und nach diesem monothematischen Monolog geht es jetzt weiter mit ein paar leichter verdaulichen, sprich kürzeren Meldungen. Hellblade wird früher als erhofft profitabel. Ninja Theories eigenwilliges Actionspiel Hellblade: Senua's Sacrifice hat sich seit seinem Launch am 8. August etwa 500.000 Mal verkauft. Damit hat das Spiel ca. 13 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Nach 3 Jahren Entwicklungszeit und durchschnittlich 20 Mitarbeitern im Team hat das britische Entwicklerstudio damit seine Kosten gedeckt und das deutlich früher als erhofft. Die Planungen gingen davon aus, dass das erst im Mai nächsten Jahres soweit sein würde. Im 30. Entwicklertagebuch-Video des Studios vom 22.11. wird das vorgerechnet und die Macher betonen stolz, dass dieser Erfolg ihr Konzept des Independent-AAA-Spiels bestätigt. Mit flexiblen Tools, einem kleinen Team, ohne externen Publisher und fokussiert auf digitale Distribution sowie die Interaktion mit der Community. Im Entwicklervideo lädt Team Ninja andere Entwickler ein, diesem Konzept ebenfalls zu folgen. Und auch wenn man keine Spiele entwickelt, sind Team Ninjas GDC-Vorträge zu diesem Independent AAA-Konzept sehens- und hörenswert, schon allein wegen der Seitenhiebe auf die großen Publisher. Ich habe da 2 Stück, einen als Text und einen als Video, im Beitrag zur Sendung auf unserer Webseite verlinkt. Viel Spaß damit und Glückwunsch an Team Ninja. Und nicht jedes Studio hat so viel Erfolg. Telltale entlässt 1/4 seiner Mitarbeiter. Telltale Games, das amerikanische Studio hinter den Adventure-Versoftungen bekannter Marken wie The Walking Dead, Game of Thrones oder Minecraft, ist in Schwierigkeiten. Wie die Webseite GamesIndustry.biz am 7. November berichtete, trennte sich das Studio von einem Viertel seiner Angestellten, insgesamt 90 Mann. Konkrete Gründe dafür wurden vom Studio nicht genannt, wohl gab es aber eine Menge Business-Sprech darüber, wie man das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig machen will, mit dem Fokus auf weniger Spiele, die dafür besser sind und von kleineren Teams kommen. Am 17. November dann veröffentlichte die Webseite usgamer.net einen Bericht über die Zustände beim Entwicklerstudio. Basierend auf den Aussagen diverser Telltale-Mitarbeiter zeichnet der Bericht ein Bild eines Entwicklers, der nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Staffel von The Walking Dead alles daran setzte, diesen Erfolg mit möglichst vielen anderen Marken zu wiederholen. Enge Deadlines, zahlreiche neue Mitarbeiter, mehrere parallele Projekte und immer neue Deals zehrten an den Entwicklern. Dazu kamen Last-Minute-Änderungen am Skript der Spiele seitens des Managements, das veraltete Technikfundament der Spiele und regelmäßiger Crunch. Intensive Phasen extremer Arbeitszeiten, um Milestones oder den Release eines Spiels zu schaffen. Immerhin scheint der Wind of Change durch das Unternehmen zu wehen. Mitte September bekam Telltale mit Pete Hawley einen neuen CEO. Zuvor war der in leitender Rolle beim Browser- und Social-Media-Game-Entwickler Zynga. USGamer.net zufolge könnte die seitdem durchgeführte Umstrukturierung des Studios durchaus die Weichen für eine bessere Zukunft stellen. Den 90 gefeuerten Mitarbeitern dürfte das aber kaum Trost bereiten. PlayerUnknown's Battlegrounds kommt nach China. Das beliebteste Multiplayer-Spiel der Welt, aktueller Tageshöchststand an gleichzeitigen Spielern auf Steam, 2,6 Millionen, kommt nach China, wo es offiziell bislang nicht verfügbar ist. Um das zu ermöglichen, hat sich Bluehole, der südkoreanische Entwickler und Publisher des Spiels, einen Partner gesucht. Wie Reuters am 22. November meldete, wird PUBG vom chinesischen Internetgiganten Tencent vertrieben werden. Diese Entwicklung folgt recht überraschend auf eine Meldung vom 27.10., in der die Videospielabteilung von Chinas Audio-Video Copyright Association feststellte, dass das Spiel zu viel Blut und Gore enthalte und daher ein Launch für China unwahrscheinlich sei. Diesbezüglich habe man sich mit den Regulierungsbehörden für Presse, Publikationen, Radio, Film und TV beraten. In einer Stellungnahme wird das Spiel mit Gladiatorenkämpfen im antiken Rom verglichen. Das Spiel sei, Zitat, gegen die sozialistischen Grundwerte unseres Landes und das traditionelle kulturelle Verhalten der chinesischen Nation und ihrer moralischen Prinzipien und schlecht für die physische und mentale Gesundheit von Teenagern. Zitat Ende. Freilich wird PUBG längst in China gespielt, allerdings in einem inoffiziellen Graubereich und auf asiatischen Servern außerhalb Chinas, was für die Millionen chinesischer Spieler beständige Verbindungsprobleme und was für den Entwickler Bluehole eine Herausforderung bei der Serverbereitstellung bedeutet. Tencent hat nun die exklusiven Rechte an PlayerUnknown's Battlegrounds in China und verkündete, Anpassungen am Inhalt des Spiels vorzunehmen, um sicherzustellen, dass es mit den sozialistischen Grundwerten der chinesischen Kultur und moralischen Regeln übereinstimmt. Tencents Konkurrent NetEase hat bereits einige PUBG-Klone auf dem chinesischen Markt im Rennen und nahm auch bei denen kürzlich Änderungen vor. In den Spielen findet man nun rote Banner mit dem Slogan »Nationale Sicherheit sicherstellen, Weltfrieden sicherstellen«. Und wenn wir schon beim Spielebusiness sind, dann hier noch eine Ergänzung zu einer Meldung aus der letzten Ausgabe des Magazins. Neue Details zur Respawn-Übernahme durch Electronic Arts. Am 8. November... Kurz nachdem Electronic Arts die Schließung seines Studios Visceral bekannt gab, verkündete der Publisher die Akquise des Titanfall-Entwicklers Respawn Entertainment. Darüber habe ich bereits in dem letzten Magazin berichtet, doch Kotaku-Autor Jason Schreier fügte der ganzen Story auf Twitter noch einige interessante Details hinzu. So konnte er den Vertrag bereits einsehen und er bestätigt, dass Respawn für Titanfall 3 und sein Star Wars Spiel eine Bonuszahlung bekommt, die an eine bestimmte Metacritic-Durchschnittswertung gekoppelt ist. Eine umstrittene Geschäftspraxis. Schreier schreibt außerdem, dass Kotaku Quellen dafür geschickt wurden, dass es zunächst den Versuch des koreanischen Free-to-Play-Publishers Nexon gab, Respawn zu kaufen. EA hatte aber den Unterlagen zufolge ein Vorkaufsrecht am Studio. Erst danach sei Visceral geschlossen worden und danach verkündete EA den Kauf von Respawn. Diese Abfolge von Ereignissen, auch wenn es nicht konkret bestätigt ist, legt also nahe, dass die Schließung von Visceral neben vielen anderen Gründen eben auch dadurch motiviert war, die Übernahme von Respawn durch Nexon abzuwehren. Neue Details zum Berliner Ubisoft-Studio. Wie Ubisoft am 16.11. auf Facebook mitteilte, wird Ubisofts neues Berlin-Studio Anfang 2018 im ehemaligen Gebäude der Berliner Bank im Stadtteil Charlottenburg den Betrieb aufnehmen. Bereits im April verkündete der französische Publisher, ein AAA-Studio in der Hauptstadt gründen zu wollen, das zunächst an einer großen Ubisoft-Marke mitarbeiten solle. Diese Marke ist nun auch bekannt. Es ist Far Cry. Ende Februar erscheint Teil 5 weltweit. Es scheint also bereits ein sechster Teil geplant zu sein. Und wenn wir schon bei Ubisoft sind, Assassin's Creed Origins verkauft sich besser als der Vorgänger. Im am 7. November veröffentlichten Quartalsbericht von Ubisoft ist eine interessante Beobachtung zu den Verkaufszahlen des neuen Assassin's Creed Origins zu finden. Innerhalb der ersten 10 Verkaufstage konnte Ubisoft doppelt so viele Spieler an den Mann bringen wie beim letzten Spiel der Reihe in der gleichen Zeit, das war Assassin's Creed Syndicate. Ubisofts CEO Yves Guillemot begründete das mit der längeren Entwicklungszeit, die man den Ubisoft-Studios gewährte. Somit könnten die Mitarbeiter ihre kreativen Visionen vollends ausdrücken und daher das Potenzial ihrer Spiele maximieren. Das klingt ganz gut und lässt uns hoffen, dass das nächste Assassin's Creed nicht gleich wieder im Jahresrhythmus kommt. Ubisoft hat hoffentlich verstanden, dass mehr Milch im Euter ist, wenn man nicht stündlich melkt. Aber keine Sorge, bei Ubisoft denkt man natürlich auch an die Profite, so spricht Guillemot auch von den Bestrebungen, das Geschäft profitabler und wiederkehrend zu machen. Wiederkehrend. Recurring. Ein englischer Begriff, den man nicht so wirklich gut ins Deutsche übersetzen kann und der auch im Publisher-Buzzword des Jahres steckt. Wir hatten es ja von den Player Recurring Investments. Tja, und damit werden wir noch oft zu tun haben. Da habe ich keinen Zweifel daran. Vielleicht springt ja bald Bethesda auf diesen ganzen Player-Recurring-Investment-Zug auf, denn Wolfenstein 2 und The Evil Within 2 verkaufen sich schleppend. Wie VentureBeat am 16. November Bezug nehmend auf die vom Institut NPD erhobenen US-Verkaufszahlen für den Oktober meldete, scheinen sich die zwei neuesten Bethesda-Spiele, der Shooter Wolfenstein The New Colossus und das Survival-Horror-Spiel The Evil Within 2, nur schleppend zu verkaufen. Evil Within 2 landete auf Platz 13, Wolfenstein 2 auf Platz 14. Allerdings meldet Bethesda der NPD keine digitalen Verkäufe und Wolfenstein startete erst am 27. Oktober in den Handel. Dennoch sollten beide Spiele, die übrigens auch beide empfehlenswert sind, höher in den Charts stehen. Im US-Handel wurden sie etwa von GTA 5 geschlagen oder vom Wrestling-Spiel WWE 2K18. Bezeichnend ist außerdem, dass beide Spiele im kürzlich gestarteten und bis zum 28.11. laufenden Steam-Herbst-Sale um 50% im Preis reduziert sind. Dabei ist Wolfenstein 2 noch keinen Monat im Handel und The Evil Within 2 gerade mal anderthalb. Und dazu sind diese zwei Spiele gerade wunderbare Beispiele für runde, gelungene Singleplayer-Spiele, die nicht mit Mikrotransaktionen, überflüssigen Mehrspielermechaniken oder Lootboxen überladen sind. Gerade diese Sorte Spiel hätte einen Verkaufserfolg verdient, hätte das doch ein Zeichen gegen die Macht der Player Recurring Investments gesetzt. Tja, dann hoffen wir mal, dass die digitalen Verkäufe höher sind als gedacht und dass sich beide Titel noch ordentlich durchverkaufen. Sonst gibt's im nächsten Wolfenstein Lootboxen. Streamer erhalten weiter Post von den Landesmedienanstalten. Wie Gameswirtschaft.de berichtet, laufen Streamer nach wie vor Gefahr, Post von den Landesmedienanstalten zu erhalten, die ihr Programm als Rundfunk betrachten und sie zum Erwerb einer Sendelizenz auffordern. Das Ganze ist im Rundfunkstaatsvertrag begründet und führte dazu, dass bereits im Frühjahr große deutsche Streamer, / YouTuber wie Pietsmeet und Gronkh solche Aufforderungen erhielten. Laut dem Gameswirtschaft-Artikel hat sich an der Situation nicht viel geändert, trotz vielversprechender Anzeichen, wie dem Koalitionsvertrag von FDP und CDU in Nordrhein-Westfalen, in dem explizit keine Lizenzpflicht für Streamer vermerkt ist, oder man denke an entsprechende Panels im Rahmen des Gamescom-Kongress im August oder den FAZ-Gastbeitrag von Heike Maas, Staatssekretärin für Bundes- und Europaangelegenheiten der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, die sich für eine qualifizierte Anzeigepflicht für Streamer aussprach. Das Ding ist halt, noch gilt das bestimmende Gesetz. Gegenüber Gameswirtschaft.de erklärte die Landesanstalt für Medien NRW, die kürzlich wieder diverse Streamer zum Lizenzerwerb aufforderte, dass man weiter auf Basis der unveränderten Rechtslage vorgehen würde, bis vom Gesetzgeber über die aktuell diskutierte qualifizierte Anzeigepflicht entschieden wird. Und wie es aussieht, geht man dabei buchstäblich unverändert vor. Dem Bericht zufolge sind alle bekannt gewordenen Anschreiben der Medienanstalten zu dieser Sache nahezu identisch formuliert bis hin zu einem Buchstabendreher, den sie alle gemeinsam haben. Zum Schluss, bevor ich die Folge wie immer mit den Releases beende, noch eine ganz kurze Liste, denn wenn ich schon für die Bethesda News aus den NPD berechneten US-Verkaufszahlen im Oktober zitiere, dann kann ich die Liste auch gleich vorlesen. Ist schließlich interessant, was die Amis im Oktober gezockt haben. Konkrete Verkaufszahlen gibt es hier keine, wohl aber ein Ranking. Ich lese mal die Top 20 von oben nach unten vor. Auf Platz 1 Middle-Earth Shadow of War, gefolgt von Assassin's Creed Origins. Danach kommt Super Mario Odyssey ohne Digitalverkäufe. Auf Platz 4 South Park The Fractured But Whole. Auf Platz 5 NBA 2K18, auf Platz 6 FIFA 18, auf Platz 7 WWE 2K18 und auf Platz 8 Madden NFL 18. Dann gibt's eine kurze Sportpause. Auf Platz 9 Destiny 2 mit Digital Sales, aber ohne die Sales im Battle.net. Auf Platz 10 Forza Motorsport 7, auf Platz 11 Gran Turismo Sport, auf Platz 12 GTA 5. Auf Platz 13, wie vorhin vermerkt, The Evil Within 2 ohne Digital Sales. Auf Platz 14, Wolfenstein 2, The New Colossus ohne Digital Sales. Auf Platz 15, The Legend of Zelda Breath of the Wild, auch hier ohne Digital Sales. Auf Platz 16, Mario Kart 8. Auf Platz 17, Fire Emblem Warriors, beide Switch-Spiele ohne Digital Sales. Und dann auf der 18, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Auf Platz 19, NHL 18. Und auf Platz 20 Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Und das ist doch schon mal interessant, dass sich in den USA ein Fußballspiel besser verkauft als ein Footballspiel. Wilde Zeiten sind das. Und ich stelle fest, Nintendo Switch ist eine wirklich beliebte Konsole und Spiele dafür schaffen es, so manches Multiplattform-Spiel zu überholen. Auch die Hardware-Verkaufszahlen stimmen. Stand 31.10. hat sich Nintendos Heimkonsolen-Handheld-Hybrid weltweit etwa 7,63 Millionen Mal verkauft. Nun denn, das war's mit den Themen für diese Magazinfolge. Wie es die Tradition verlangt, beende ich sie mit der feierlichen Verlesung der wichtigsten Spiele-Releases der nächsten zwei Wochen. Kurzum, diese Titel kommen zwischen dem 25. November und dem 8. Dezember raus. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Den Anfang macht das Bremer Studio King Art Games mit dem Adventure Black Mirror für die PS4, Xbox One und PC, das am 28. November erscheint. Das Ding ist eine Art Reboot oder Neuerfindung der gleichnamigen Adventure-Trilogie, die 2004 bis 2011 erschien. Wir erkunden darin ein düsteres schottisches Anwesen voller verschrobener Bewohner und allerlei Grusel im Stile von Edgar Allan Poe oder H.P. Lovecraft. Switch-Besitzer freuen sich derweil auf japanischen Grusel aus dem Hause Capcom. Am 28.11. kommen nämlich die Survival-Horror-Spiele Resident Evil Revelations 1 und 2 auch auf die neue Nintendo-Konsole. Beide Titel sind freilich längst alter Käse, weil anderswo schon vor Jahren erschienen, gut sind sie aber beide. Und wo wir schon bei Re-Releases sind, am 28.11. kommt dann auch noch Star Ocean The Last Hope auf die PS4 und den PC. Das ist eine Neuauflage des 2009 erschienenen vierten Teils der Japan-Rollenspielreihe Star Ocean. Zwei Tage später kommt dann auch noch das 2004er Adventure Siberia 2 auf die Switch. Auch nicht übel, aber wir merken schon, die große Release-Phase ist langsam rum. Aber gerade für die Nintendo-Konsole kommen Woche für Woche Portierungen solider älterer Spiele raus. Auch nicht schlecht, wäre da nicht die Unmenge an Mobilportierungen, die den eShop gleichzeitig überflutet. Aber zunächst gibt es etwas Neues, nämlich am 1. Dezember mit Seven The Days Gone für PC. Das Ding ist ein Action-Rollenspiel mit ISO-Perspektive, in dem man einen Dieb in einer eigenwilligen Steampunk-Welt spielt, der den Aufenthalt auf einer Gefängnisinsel und einen Dämon in seinem Kopf überstehen muss. Das Ganze kommt vom polnischen Indie-Studio Fool's Theory, das angeblich so einige AAA-Veteranen vereint, die schon am 2. und 3. Witcher arbeiteten. Fragt sich halt nur, ob sie da als Praktikanten oder Lead-Designer waren. Aber weiter im Text. Am 1. Dezember kommen auch noch zwei Spiele für die Switch. Das Rennspiel Gear Club Unlimited etwa von Eden Games. Die haben damals Test Drive Unlimited 1 und 2 gemacht. Das neue Rennspiel ist jedoch lediglich ein Port ihres jüngsten Mobile-Rennspiels. Viel interessanter, am 1. Dezember kommt auch noch das Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 auf die Switch. Der Nachfolger zu einem der beliebtesten Nintendo Wii-Spiele, auch wenn André es nicht so doll fand. Am 5.12. erscheint die Destiny 2 Erweiterung Fluch des Osiris für PS4, Xbox One und PC. Dabei gibt es mit dem Merkur eine neue Umgebung samt neue Missionen, Waffen, Rüstung, Items, Koop-Aktivitäten und Endgame-Aktivitäten. Dann kommt am 5.12. auch noch Space Hulk Deathwing für die PS4 und Xbox One. Das ist ein Koop-Shooter im Warhammer 40k-Universum, der bereits vor einem Jahr auf dem PC erschienen ist und dort eher vernichtende Kritiken erntete. Man kann natürlich hoffen, dass man bei der Konsolenfassung ein paar Patzer behoben hat, aber ich würde definitiv erstmal die Reviews abwarten. Und was haben wir da noch? This is the Police, so ein Polizeiwachensimulator mit Krimi-Anteil auf dem PC, längst erschienen, kommt am 5.12. auch noch auf die Switch. Am 7. Dezember kommt dann auch noch ein ganz besonderes Schmankerl, der Autobahnpolizeisimulator 2 für den PC. Ich erinnere mich noch gern daran, was der erste Teil für ein Schrott war. Von Teil 2 erwarte ich daher mal rein gar nichts, außer gutes Lästerfutter für die YouTuber Deutschlands. Spellforce 3 hingegen, das auch am 7.12. für den PC erscheint, könnte sogar recht gut werden. Was der deutsche Entwickler Phenomic unter Joe Wood 2003 begann, führt nun das Münchner Studio Grimlore Games weiter. Und zwar basiert die Reihe auf einem eigenwilligen Mix aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel. Hoffentlich gelingt es dem dritten Teil, die großen Fußstapfen seiner Vorgänger auszufüllen. Weitere Releases am 7. Dezember. Lego Marvel Super Heroes 2 kommt nun auch für die Nintendo Switch, genauso wie das bereits 2016 für den PC erschienene Geschicklichkeits- und Multiplayer-Spiel Human Fall Flat. Ein schräges Ding, man bewegt taumelnde Spielfiguren durch hindernisgespickte Levels, das hat was von Gangbeasts oder Octodad. Und dann haben wir noch den 8.12., da kommt das Stealth-Adventure Hello Neighbor für die Xbox One und den PC. Darin brechen wir als kleiner Junge ins Haus unseres unheimlichen Nachbarn ein, um dessen dunkles Geheimnis zu lüften. Die Entwickler setzen hierbei auf eine fortschrittliche KI für die Figur des Nachbarn. Der soll sehr schlau auf alle Aktionen des Spielers reagieren und entsprechende Gegenmaßnahmen treffen, sodass es keine dauerhaft funktionierende Strategie gegen ihn gibt. Das klingt ein wenig wie Alien Isolation, wenn auch in einem etwas harmloseren Szenario. Den Entwickler betonen etwa, dass es bei ihnen keine Jumpscares gibt. Jochen kann das also spielen. So, und das war es mit den Releases und damit auch mit dieser Ausgabe vom The Pod Magazin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, höchstwahrscheinlich am 8.12. Bis dahin viel Spaß mit unseren anderen Podcast-Formaten und einen schönen Start in die Adventszeit. Man hört sich.